Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schon seit mehr als 2 Jahren sitzt der Apostel Paulus im Gefängnis. Oder vielleicht sollte man besser sagen, in Untersuchungshaft. Denn tatsächlich wurden die Haftbedingungen gelockert, als klar wurde, dass er sich keines schwerwiegenden Verbrechens schuldig gemacht hat und dass auch keine Fluchtgefahr besteht. Trotzdem, 2 Jahre in Unfreiheit sind eine lange Zeit. Vor allem, wenn es außer einem bösartigen Gerücht nichts weiter gibt, was gegen den angeblichen Übeltäter vorgebracht werden kann. Paulus hatte sich in Jerusalem nach der Rückkehr von seiner 3. Missionsreise irgendwo auf der Straße in Begleitung eines Nichtjuden blicken lassen. Daraufhin wurde ihm nachgesagt, dass er mit diesem Mann gewiss auch im Tempel gewesen sei, obwohl ein Nichtjude nur den sogenannten Vorhof der Heiden betreten darf. Das Gerücht über Paulus und seinen Begleiter führte zu einem Tumult, der schließlich von Soldaten und Hauptleuten der römischen Garnison beruhigt wurde. Dann musste Paulus vor dem Hohen Rat Rechenschaft ablegen, also vor der obersten jüdischen Behörde. Einige Zeit später in Caesarea vor dem römischen Statthalter Felix. Doch die Befragungen haben keine neuen Erkenntnisse gebracht, so dass auch nach gut 2 Jahren immer noch kein rechtskräftiges Urteil gegen Paulus vorliegt. Wie die Geschichte weitergeht, das erfahren Sie in dieser Sendung, aber erst einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Der römische Statthalter Felix und seine Frau Drusilla. Sie halten sich vorwiegend in der Stadt Caesarea auf, die direkt am Mittelmeer liegt. Hier lässt sich's angenehmer leben als in Jerusalem. Nicht nur des Klimas wegen, sondern auch wegen der eher weltoffenen Atmosphäre. In der Schilderung der Apostelgeschichte kommen Felix und Drusilla als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eigentlich recht gut weg. Historische Zeitzeugen äußern sich dagegen kritisch. Felix soll ein brutaler und zugleich zügelloser Machthaber gewesen sein, und seine Frau stammte aus dem berüchtigten Herodes-Clan. Ihr Vater hatte den Apostel Jakobus auf dem Gewissen. Ihr Großonkel sorgte dafür, dass Johannes der Täufer einen Kopf kürzer gemacht wurde. Und ihr Urgroßvater war für den sogenannten Kindermord in Bethlehem verantwortlich gewesen. Dass Felix und Drusilla trotzdem auch positive Charaktereigenschaften haben, macht die Art und Weise deutlich, wie die Apostelgeschichte über sie berichtet. In vertraulichen Gesprächen lassen sie sich vom Apostel Paulus genau erklären, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat. Drusilla ist Jüdin, kennt sich in religiösen Belangen also aus. Und auch Felix scheint an Glaubensdingen durchaus interessiert zu sein. Bevor wir in dieser Sendung das 25. Kapitel erreichen, möchte ich noch einmal kurz auf den Schluss von Kapitel 24 eingehen. Dort heißt es in Vers 25, als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. In der letzten Sendung habe ich diesen Vers mit der Behauptung kommentiert, wenn das Evangelium das Herz eines Sünders erreicht, dann sorgt es häufig erst einmal für innere Unruhe. Dass es tatsächlich so ist, macht eine Geschichte deutlich, die ich von einem anderen Pastor gehört habe. Er wurde eines Tages von einem alten Schulfreund eingeladen, als dieser seinen 50. Geburtstag feierte. Die Lebenswege der beiden waren recht unterschiedlich verlaufen. Aus dem einen war ein erfolgreicher Anwalt geworden, aus dem anderen ein leidenschaftlicher Verkündiger des Evangeliums. In einem ruhigen Moment kamen die beiden miteinander ins Gespräch. »Mensch, George, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir damals mit dem Studium und der praktischen Ausbildung fertig waren? Danach haben wir unsere ersten selbstständigen Schritte ins harte Berufsleben gewagt. Du als großartiger Prediger vor dem Herrn und ich als Vertreter der Jurisprudenz.« Die beiden mussten lachen. Doch dann wurde der Gastgeber auf einmal ernst. Weißt du eigentlich, George, dass ich damals einen unheimlichen Respekt vor dir hatte? Wann immer ich dich predigen hörte, war ich wirklich tief beeindruckt. Ja, um ehrlich zu sein, was du in deinen Predigten gesagt hast, hat mir einige schlaflose Nächte bereitet. Nach einer kurzen nachdenklichen Pause klopfte der Anwalt seinem alten Freund plötzlich auf die Schulter und meinte lachend, »Aber weißt du was, George, diese Zeiten sind vorbei. Wenn ich heute zu dir in den Gottesdienst komme, kann ich das richtig genießen. Es macht Spaß, dir zuzuhören, und ich habe stets das Gefühl, mit Gott und der Welt im Reinen zu sein. Ich finde, dass du dich im Laufe der Jahre als Prediger wirklich weiterentwickelt hast.« Tja, über dieses vermeintliche Kompliment war der Pastor natürlich nicht besonders erfreut. Zumal er wusste, dass sein Freund in all den Jahren niemals eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen hatte. Je länger er diesen Zeitpunkt hinauszögerte, desto weniger sah er überhaupt eine Notwendigkeit, diesen Schritt zu tun. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass Kinder und Jugendliche viel eher dazu bereit sind. Deshalb bin ich sehr dafür, sie schon früh mit dem Evangelium bekannt zu machen. Je länger sich ein Mensch dagegen sträubt, Jesus nachzufolgen, desto schwieriger wird es für ihn. Ja, fast habe ich den Eindruck, dass viele Menschen mit den Jahren in gewisser Weise abstumpfen durch das, was sie an negativen Dingen erleben und tun. Bei Felix, dem römischen Statthalter, scheint das auch so zu sein. Denn gemeinsam mit seiner Frau holt er zwar den Apostel Paulus zu sich und lässt sich genau erklären, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat. Doch als Paulus, Vers 25, von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redet, berührt er damit offenbar einen wunden Punkt bei Felix. Wir erinnern uns, dass Zeitgenossen ihn als einen brutalen und zügellosen Mann beschreiben, der es obendrein gewöhnt ist, über andere zu richten. Ein solcher Mann will nichts davon hören, dass er selbst eines Tages von Gott zur Rechenschaft gezogen wird. Deshalb sagt er zu Paulus, »Für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen.« Mag sein, dass Felix dem Apostel gegenüber nicht unhöflich sein will. Vielleicht meint er auch tatsächlich, sich eine Art Hintertürchen offen halten zu können. So nach dem Motto, wenn ich mal richtig in der Klemme stecke und nicht mehr ein- noch ausweis, dann werde ich Paulus fragen, ob sein Jesus mir helfen kann. Nicht wenige Menschen verhalten sich in der heutigen Zeit genauso. Sie lehnen das Angebot Jesu, ihnen ihre Sünden zu vergeben, nicht rundheraus ab, aber sie verschieben ihre Entscheidung auf später, nicht wissend, ob sie später tatsächlich die Möglichkeit dazu haben. Der Statthalter Felix wird im vorletzten Vers von Kapitel 24 schließlich doch noch von seiner negativen Seite her beleuchtet, während er davor eigentlich recht gut davon kommt. Weil Paulus in einem Verhör erwähnt hatte, dass er in Jerusalem Spendengelder an die dortigen Christen übergeben wollte, weckt das bei Felix offenbar gewisse Begehrlichkeiten. Denn in Vers 26 wird berichtet, er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Und jetzt folgt noch der letzte Vers, den ich bereits in der vorangegangenen Sendung vorgelesen habe. Darin wird berichtet, als aber 2 Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Neben der Tatsache, dass Paulus weiterhin in Gefangenschaft bleibt, möchte ich Ihren Blick noch einmal auf den Statthalter Felix lenken. Er wird von einem Nachfolger abgelöst und verlässt wahrscheinlich gemeinsam mit seiner Frau die Stadt. Damit verliert Felix jeden Kontakt zu demjenigen, der ihm auf einzigartige Weise das Evangelium nahegebracht hat. Sein Spruch, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen, bleibt als leere Worthülse zurück. Ob Felix und seine Frau Drusilla irgendwann doch noch zum christlichen Glauben gefunden haben, scheint mir eher fraglich. In den ersten Versen von Kapitel 25 wird nun berichtet, wie der Nachfolger von Felix sein Amt antritt. Ob Paulus zwischenzeitlich fast die Hoffnung aufgibt, Caesarea jemals wieder verlassen zu können, oder ob er stets gute Miene zum bösen Spiel macht, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er in jeder Lebenslage Zeugnis für seinen Glauben abgelegt. Hier nun der Anfang von Kapitel 25. Ich lese die Verse 1 bis 4. Als nun Festus, der Nachfolger des Statthalters Felix, ins Land gekommen war, zog er nach 3 Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Da erschienen die Hohenpriester und die angesehensten der Juden vor ihm gegen Paulus und drangen in ihn und baten ihn um die Gunst, dass er Paulus nach Jerusalem kommen ließe. Denn sie wollten ihm einen Hinterhalt legen, um ihn unterwegs umzubringen. Da antwortete Festus, Paulus werde weiter in Gewahrsam gehalten in Caesarea. Er selber aber werde in Kürze wieder dahin ziehen. Festus scheint sehr schnell begriffen zu haben, wohin der Hase läuft. Paulus soll zur Strecke gebracht werden. Ob er sich tatsächlich irgendeines Verbrechens schuldig gemacht hat, ist eigentlich völlig egal. In den Augen einiger hochgestellter Juden ist Paulus ein Verräter, weil er andere Juden dazu verleitet hat, an Jesus Christus zu glauben. Und weil er ihnen dann auch noch die Freiheit lässt, ob sie sich dem alttestamentlichen Gesetz unterwerfen und an den alten jüdischen Bräuchen festhalten wollen. Gut möglich, dass Festus, der neue Statthalter, auch von seinem Vorgänger Felix darüber informiert wurde, dass gegen Paulus schon einmal ein Mordkomplott geschmiedet wurde. Auf jeden Fall lehnt Festus das Ansinnen der Hohenpriester und einiger anderer Leute ab. Paulus soll keinesfalls zurück nach Jerusalem gebracht werden, sondern in Caesarea bleiben. Dafür unterbreitet Festus ihnen aber den folgenden Vorschlag. Weiter ab Vers 5. Die nun unter euch ermächtigt sind, sprach er, die lasst mit hinabziehen und den Mann verklagen, wenn etwas Unrechtes an ihm ist. Nachdem Festus bei ihnen nicht mehr als 8 oder 10 Tage gewesen war, zog er hinab nach Caesarea. Und am nächsten Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus holen. Als der aber vor ihn kam, umringten ihn die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, und brachten viele und schwere Klagen gegen ihn vor, die sie aber nicht beweisen konnten. Paulus aber verteidigte sich: Ich habe mich weder am Gesetz der Juden, noch am Tempel, noch am Kaiser versündigt. Bis zu diesem Punkt macht Festus eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck. Er scheint daran interessiert zu sein, dass der Prozess gegen Paulus fair abläuft. Aber so neutral, wie er tut, ist er nicht. In Vers 9 wird berichtet, Festus aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und antwortete Paulus und sprach, »Willst du hinauf nach Jerusalem und dich dort in dieser Sache von mir richten lassen?« Zwar hatte Festus zuvor eine zwangsweise Überstellung nach Jerusalem abgelehnt. Ob er von den Mordplänen gegen Paulus wusste, ist unklar. Aber wenn Paulus freiwillig eine Verhandlung in Jerusalem vorziehen würde, dann hätte Festus nichts dagegen einzuwenden. Vers 10. Paulus aber sprach, »Ich stehe vor des Kaisers Gericht, da muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt.« Mit diesen Worten erinnert Paulus den Statthalter im Grunde an dessen Pflicht. Als Statthalter ist er an des Kaisers statt dafür verantwortlich, dass jeder römische Bürger, und ein solcher ist Paulus, zu seinem Recht kommt. Vor dem Hohen Rat, der obersten jüdischen Behörde, hatte sich Paulus bereits verantworten müssen, bevor er nach Caesarea gebracht wurde. Mit dem Erfolg, dass sich die Mitglieder des Hohen Rates gegenseitig beschimpft hatten und Paulus töten wollten. In eine solche Situation will sich Paulus freiwillig nicht noch einmal begeben. Anders ausgedrückt, Paulus ist zwar bereit, wenn nötig, für seinen Glauben zu sterben, aber er hält es keineswegs für angebracht, nur deshalb aus dem Leben zu scheiden, um diesen religiösen Hitzköpfen aus Jerusalem einen Gefallen zu tun. Ich bin der Meinung, dass Christen auch heute genau unterscheiden sollten, wann es an der Zeit ist, für den eigenen Glauben Nachteile in Kauf zu nehmen und wann nicht. Wenn Christen, bildlich gesprochen, immer nur im Büßergewand herumlaufen und sich von ihren Gegnern stets alles gefallen lassen, dann machen sie sich und ihren Glauben meines Erachtens lächerlich. Denn man muss auch kämpfen können. Ich erinnere nur an die geistliche Waffenrüstung Gottes, von der im 6. Kapitel des Epheserbriefes die Rede ist. In anderen Fällen dagegen kann es richtig sein, um Christi willen zu leiden und im Extremfall sogar den Märtyrertod zu sterben. Zu letzterem ist auch Paulus bereit. Der Überlieferung nach wird er in Rom einen gewaltsamen Tod sterben. Aber in Caesarea, vor dem Statthalter Festus, pocht er auf sein Recht als römischer Bürger. In Vers 11 wird er mit den Worten zitiert: Habe ich aber Unrecht getan und todeswürdig gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben. Ist aber nichts an dem, dessen wegen sie mich verklagen, so darf mich ihnen niemand preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Wie mir scheint, ist Paulus mit seiner Geduld fast am Ende. Er möchte, dass endlich ein Urteil gefällt wird, und zwar ein gerechtes Urteil. Deshalb beruft er sich schlussendlich auf die allerhöchste Instanz, den Kaiser in Rom. Manche Bibelleser wundern sich darüber, dass Paulus so hartnäckig auf sein Recht pocht und sich scheinbar ohne Zögern seine besonderen Privilegien als römischer Bürger zunutze macht. Aber ich bin davon überzeugt, in diesem Fall ist es Gottes Wille. In ähnlich gelagerten Fällen kann es aber auch einmal anders sein. Ich erinnere mich noch recht gut an ein Gespräch, das ich einmal mit einem sehr wohlhabenden Mann geführt habe. Er besaß ein tolles Haus mit einem riesigen Grundstück drumherum und versicherte mir glaubhaft, dass er mit seinem Besitz Gott die Ehre geben wolle. Er dachte daran, viele Leute zu sich einzuladen, Bibelstunden anzubieten und so weiter. Ich bestärkte ihn in seiner Absicht und sagte zu ihm: Solange du nicht eines Tages auf die Idee kommst, Gott habe dir deinen Wohlstand gegeben, weil du so ein toller Kerl bist, solange ist alles in bester Ordnung. Ich persönlich kann mich leider nicht zu den Wohlhabenden zählen. Dafür aber hat Gott mir manche andere Begabungen geschenkt, die ich zu seiner Ehre gern einsetze. Mose bekam einen Stab in die Hand, um während der Wüstenwanderung des Volkes Israel einige Wunder zu vollbringen. Und Paulus eben bekam die römische Staatsbürgerschaft in die Wiege gelegt, die mit einigen Privilegien verbunden ist und die er ganz im Sinne Gottes nutzen will. Weiter ab Vers 12. Da besprach sich Festus mit seinen Ratgebern und antwortete: Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du ziehen. Nach einigen Tagen kamen König Agrippa und Berenike nach Caesarea, Festus zu begrüßen. An dieser Stelle ist nicht von Herodes Agrippa dem Ersten die Rede, der den Apostel Jakobus auf dem Gewissen hat, sondern von seinem Sohn Agrippa dem Zweiten. Er macht sozusagen seinen Antrittsbesuch beim Statthalter Festus und bringt Berenike mit. Sie ist eigentlich seine Schwester, doch nach einigen Ehen und eheähnlichen Verhältnissen lebt sie als seine Frau mit ihm zusammen. Weiter ab Vers 14. Und als sie mehrere Tage dort waren, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach: Da ist ein Mann von Felix als Gefangener zurückgelassen worden, um dessen Willen erschienen die Hohenpriester und Ältesten der Juden vor mir, als ich in Jerusalem war, und baten, ich solle ihn richten lassen. Denen antwortete ich: Es ist der Römer Art nicht, einen Angeklagten preiszugeben, bevor er seinen Klägern gegenüberstand und Gelegenheit hatte, sich gegen die Anklage zu verteidigen. Als sie aber hier zusammenkamen, duldete ich keinen Aufschub, sondern hielt am nächsten Tag Gericht und ließ den Mann vorführen. Als seine Ankläger auftraten, brachten sie keine Anklage vor wegen Vergehen, wie ich sie erwartet hatte. Sie hatten aber Streit mit ihm über einige Fragen ihres Glaubens und über einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. Da ich aber von diesem Streit nichts verstand, fragte ich, ob er nach Jerusalem reisen und sich dort deswegen richten lassen wolle. Als aber Paulus sich auf sein Recht berief, bis zur Entscheidung des Kaisers in Gewahrsam zu bleiben, ließ ich ihn gefangen halten, bis ich ihn zum Kaiser senden könnte. Agrippa sprach zu Festus: Ich möchte den Menschen auch gerne hören. Er aber sprach: Morgen sollst du ihn hören. Soweit die Verse 14 bis 22. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, die Auferstehung Jesu spielte auch im Laufe der letzten Gerichtsverhandlung wieder einmal eine entscheidende Rolle. Es sei um einen verstorbenen Jesus gegangen, so erzählt Festus in Vers 19. Von diesem verstorbenen Jesus habe Paulus behauptet, dass er dennoch lebe. Ich habe ja schon mehrmals darauf hingewiesen, dass sowohl der Apostel Petrus wie auch der Apostel Paulus bei ihren Predigten und wohl auch bei diversen Streitgesprächen immer wieder die Auferstehung Jesu zum Thema gemacht haben. Ganz einfach deshalb, weil die Auferstehungsbotschaft zum Kern des Evangeliums gehört. Ob Jesus tatsächlich für die Sünden der Menschen gestorben ist, das lässt sich aus menschlicher Sicht nicht nachprüfen. Aber dass er von den Toten auferstanden ist, dafür gab es zahlreiche Augenzeugen. Die Auferstehung ist somit sozusagen der Garant dafür, dass auch der Tod Jesu seinen Zweck erfüllt hat. Also, dass Jesus stellvertretend für die Schuld der Menschen gestorben ist. Möglicherweise hat König Agrippa schon vorher etwas über den Apostel Paulus und seine Botschaft gehört. Auf jeden Fall scheint er begierig zu sein, ihn persönlich einmal kennenzulernen. Bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass sich zwei hochgestellte Persönlichkeiten über ihn unterhalten, als ob auch er zu den Prominenten des Landes gehören würde. Ich persönlich sehe darin einen Hinweis, dass sich die Prophezeiung aus Kapitel 9 der Apostelgeschichte zu erfüllen beginnt. Dort hieß es über Paulus: Dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Der Statthalter und der König, sie ahnen vermutlich nicht einmal, dass sie ein Teil dieses göttlichen Planes sind. Wie es mit dem Apostel Paulus weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Hier noch zum Abschluss Vers 23. In diesem Vers wird berichtet: Und am nächsten Tag kamen Agrippa und Berenike mit großem Gepränge und gingen in den Palast mit den Hauptleuten und vornehmsten Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, wurde Paulus gebracht. Auf den römischen Kaiser hat sich der Apostel Paulus berufen, als er den Eindruck hatte, dass man ihm seine Rechte als römischer Bürger streitig machen wollte. Nun führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom, aber bis Paulus dort tatsächlich ankommt, wird es noch einige Zeit dauern. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.